Aus der Aussage des Streifenpolizisten Francis V. Alhoney, 15. September 1946, 18.45 Uhr, Fortsetzung. Als es aufhörte, Metallstücke zu regnen, stürzten wir alle wieder nach draußen und schauten nach oben. Ich sah den weißen Punkt unter dem Ballondings und nahm dem Lieutenant den Feldstecher wieder ab. Wie erwartet war es ein Fallschirm. Ich hoffte, dass es Jetboy war. Vielleicht war er rechtzeitig abgesprungen, als ein Flugzeug mit dem Ding zusammenstieß. Ich weiß nicht viel über solche Sachen, aber ich weiß, dass man einen Fallschirm in dieser Höhe noch nicht öffnet, wenn man sonst ernste Probleme bekommt. Dann, während ich den Punkt beobachtete, flogen die Ballons und das ganze Ding in die Luft. Eben war alles noch da, dann gab es diese Explosion und dann war da nur noch Qualm am Himmel. Die Leute auf den Straßen fingen an zu jubeln und zu klatschen. Der Bengel hatte es geschafft. Er hatte das Ding hochgehen lassen, bevor es die Atombombe auf Manhattan abwerfen konnte. Dann befahl uns der Lieutenant einzusteigen. Wir würden versuchen, Jetboy zu retten. Wir sprangen auf und überlegten uns, wo er wohl landen würde. Überall standen Leute zwischen Autowracks und Feuern und Trümmern, sahen zum Himmel hinauf und jubelten dem Fallschirm zu. Ich bemerkte die große dunkle Wolke am Himmel, nachdem wir 10 Minuten lang herumgefahren waren. Die anderen Jets, die Jetboy begleitet hatten, waren wieder da und flogen überall herum, dazu noch ein paar Mustangs und Thunderjugs. Es war wie bei einer regulären Flugschau da oben. Irgendwie kamen wir vor allen anderen an der Brücke an, was auch gut so war, weil wir diesen Burschen 5-6 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser plumpsen sahen, ging unter wie ein Stein. Er trug diesen Taucheranzug und wir schwammen raus und ich packte mir einen Teil des Fallschirms. Ein Feuerwehrmann griff sich ein paar Schläuche und dann zogen wir ihn an Land. Tja, es war nicht Jetboy. Es war derjenige, den wir dann als Edward Smooth Eddie Shiloh identifizierten, einen kleinen Gauner. Und er war in übler Verfassung. Wir holten einen Schraubenschlüssel aus dem Löschzug und öffneten den Helm, und er war so violett wie eine Rübe. Er hatte 27 Minuten bis zum Boden gebraucht. Natürlich war er ohnmächtig geworden, weil er da oben nicht genug Atemluft hatte und hatte Erfrierungen. Ich habe gehört, dass sie ihm hinterher einen Fuß und alle Finger der linken Hand außer dem Daumen amputiert haben. Aber er ist abgesprungen, bevor das Ding explodierte. Wir schauten wieder nach oben in der Hoffnung, Jetboys Fallschirm oder irgendwas zu sehen, aber da war nichts, nur dieser schmierige Nebel und die Flugzeuge, die da oben herumkurften. Wir brachten Shiloh ins Krankenhaus. Das ist mein Bericht. Aussage von Edward Smooth Eddie Shiloh, 16. September 1946, Auszug. Schlugen alle 5 Granaten in ein paar der Gashüllen ein, dann stieß das Flugzeug mit uns zusammen. Die Wände barsten. Fred und Fillmore wurden ohne ihren Fallschirm rausgeschleudert. Als der Druck abfiel, hatte ich das Gefühl, mich nicht mehr bewegen zu können. So starr wurde der Anzug. Ich versuchte, meinen Fallschirm zu holen. Dann sah ich, dass Dr. Tod den Zünder hatte und zu dieser Bombe ging. Ich spürte, wie sich das Flugzeug von der Gondel losriss und abstürzte. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass Jetboy plötzlich in dem Loch stand, das sein Flugzeug geschlagen hatte. Ich ziehe meine Knarre, als ich sehe, dass er eine Kanone hat, aber er ließ sie fallen und stürzte sich auf Tod. Halt ihn auf, brüllt Tod über die Funkanlage des Anzugs. Ich kann einen gezielten Schuss abgeben, aber ich treffe nicht. Und dann ist er bei Tod und der Bombe, und in dem Augenblick wird mir klar, dass mein Job seit 5 Minuten vorbei ist und ich keine Überstunden bezahlt kriege. Also haue ich ab und höre dieses Geknirsche und Geschrei über Funk und sie kämpfen gegeneinander. Dann brüllt Tod irgendwas und zieht seine 45er, und ich schwöre, er hat Jetboy 4 Kugeln aus nächster Nähe verpasst. Dann fallen sie zusammen hinten über, und ich bin aus dem Loch in der Seite gesprungen. Aber ich war blöd und habe zu früh an der Reißleine gezogen, und mein Fallschirm hat sich nicht richtig geöffnet und sich verdreht, und mir wurde schwarz vor Augen. Kurz bevor dann endgültig die Lichter bei mir ausgingen, habe ich noch gesehen, wie das ganze Ding über mir hochging. Als Nächstes bin ich dann hier aufgewacht, und jetzt habe ich einen Schuh zu viel, wenn Sie wissen, was ich meine.
Was Sie gesagt haben? Tja, das meiste war verstümmelt. Mal sehen.
Tod hat gesagt, halt ihn auf, und ich schieße.
Dann bin ich in Richtung Loch getürmt. Sie schrien irgendwas. Jetboy konnte ich nur hören, wenn sie mit den Helmen zusammenknallten, über Tods Funkgerät. Sie müssen ziemlich oft zusammengeknallt sein, weil ich beide schwer atmen hörte. Dann erwischte Tod seine Kanone, schoss viermal auf Jetboy und sagte, »Stirb, Jetboy, stirb!« Und ich sprang ab, aber sie müssen noch weiter gekämpft haben, weil ich Jetboy sagen hörte, »Ich kann noch nicht sterben, ich habe die Jolson-Story noch nicht gesehen.«
Thomas Wolfe war auf den Tag genau 8 Jahre tot, aber es war sein Tag. In ganz Amerika und der nördlichen Hemisphäre war es einer jener Tage, an denen der Sommer zurückweicht und das Wetter von den Polen und aus Kanada statt vom Golf und dem Pazifik zu kommen scheint. Schließlich errichteten sie Jetboy ein Denkmal, dem Jungen, der noch nicht sterben konnte. Ein kampferprobter Veteran von 19 Jahren hatte einen Verrückten daran gehindert, Manhattan in die Luft zu jagen. Nachdem sich alle wieder ein wenig beruhigt hatten, begriffen sie das. Aber es dauerte eine Weile, bis sich diese Erkenntnis wirklich festsetzte und bis man wieder ins College gehen konnte oder einen neuen Kühlschrank kaufen. Alle brauchten sehr lange, bis sie sich wieder daran erinnerten, wie das Leben vor jenem 15. September 1946 ausgesehen hatte. Als die Einwohner New Yorks nach oben schauten und sahen, wie Jetboy das angreifende Luftschiff erledigte, hielten sie ihre Probleme für gelöst. Sie lagen vollkommen falsch. Daniel Deck. Godot ist mein Co-Pilot. Jetboys Leben. Lippincott, 1963. Vom Himmel sank feiner Nebel herab. Ein Teil wurde vom Wind zerstreut und nach Osten abgetrieben. Unterhalb dieser Luftströmungen sammelte sich der Nebel und schwebte langsam auf die Stadt nieder, wobei die Nebelfahnen immer wieder ihre Gestalt veränderten und sich brachen wie Wolkenfetzen im Sturm. Wo der Nebel herunterkam, machte er ein Geräusch wie sanfter Herbstregen.